Im Video haben wir es gesehen, es betrifft irgendwie jede Generation. Es betrifft schlussendlich, glaube ich, jeden von uns. Geld ist irgendwie für jeden von uns ein Thema. Vielleicht, weil es fehlt. Vielleicht, weil du denkst, ja, was mache ich mit all meinem Geld? Ich habe Ideen, aber... Ja, wie gesagt, man redet in der Schweiz nicht über Geld. Bei mir zu Hause habe ich gelernt, über Geld redet man nicht, Geld hat man. Den ersten Teil, den mache ich nicht, den zweiten, das stimmt auch nicht, sondern ich rede heute Morgen über Geld. Und ich freue mich enorm, über dieses Thema heute zu reden. Es hat ein bisschen mit meiner Vergangenheit fast zu tun. Ich habe mein Berufsleben mal mit einer Banklehre gestartet, bevor ich dann in die Informatik ging und schlussendlich Pastor wurde. Nun, über Geld zu reden in der Gemeinde ist ja fast ein bisschen gefährlich, weil vielleicht gerade die Freikirchen, die Kirche an sich, haben oft den Ruf, ja, es geht nur um Geld. Die wollen nur dein Geld. In der Presse ist immer wieder dieses Thema, in der Kirche, da geht es ja schlussendlich nur darum, die wollen nur dein Geld. Und funktionieren tut das so mit dem Prinzip schlechtes Gewissen. Die Kirche macht ein genügend schlechtes Gewissen, damit man dann auch sein Geld gibt. Heute Morgen diese Predigt über Finanzen wird nicht eine Predigt sein, wo du mit der Schlussfolgerung nach Hause gehst, bitte gib doch mehr. Gott braucht ein bisschen mehr von dir. Bitte spende ein bisschen mehr. Sondern es soll eine Predigt sein, die in unserem Leben etwas weckt von Vision im Umgang mit Geld. Die Bibel redet enorm viel von Geld. Sie redet mehr von Geld als von dem, dass man eine persönliche Entscheidung für Jesus treffen muss. Sie redet mehr von Geld als vom Himmel. Also irgendwie scheint es schon ein Thema in unserem Leben zu sein. Und darum möchte ich es auch heute Morgen tun. Wir sind in dieser Serie Bergpredigt, wo Jesus ja so eine andere Perspektive aufs Leben gibt. Wo Jesus uns hilft, das eigene Leben mit anderen Augen zu sehen, mit den Augen aus der Sicht des Reiches Gottes. Und das möchte ich heute Morgen mit uns machen zum Thema der Finanzen. Wir haben ja so das Gefühl, ja, mit den Finanzen ist es einfach. Hätte ich mehr, dann ging es mir besser. Schlussendlich bringen wir aber, glaube ich, gerade selber auch den Beweis, dass das nicht so ist. Die Schweiz ist eines der reichsten Länder der Welt. Und trotzdem haben wir das Gefühl, ja, ein bisschen mehr Geld müsste schon noch sein. Jesus möchte uns helfen, einen besseren Fokus auf unsere Finanzen zu haben. Und ich glaube, Gott möchte uns an den Punkt führen, wo wir verstehen, dass wir nicht Diener des Geldes sind, sondern dass Gott uns Geld zur Verfügung stellt, womit wir einen Unterschied machen können. Wir sind sehr schnell Diener des Geldes in unserem Leben. Wir sind Diener, wenn wir uns Sorgen machen. Wenn es in der Nacht, wenn es dreht im Kopf, wer soll das bezahlen, was habe ich da nur bestellt? Wenn wir Schulden haben, wenn wir Risiken abwägen müssen, vielleicht bist du hier und du hast etwas an Finanzen, wenn du dann angebettelt wirst, wenn du ein schlechtes Gewissen vielleicht hast über den Umgang mit Geld, dann werden wir zu Diener des Geldes. Aber Gott möchte uns einen anderen Fokus geben. Ein Vers, der mir in meinem Leben sehr wichtig ist, ist ein Vers, eine Aussage, die Gott Abraham gegeben hat. Er hat ihm gesagt, wir lesen in 1. Mose 12, 2 davon, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und ich glaube, das ist ein Prinzip, das wir von Gott übernehmen dürfen zum Thema Finanzen in unserem Leben. Und diese beiden Teile, die gehören zu Gottes Sicht für unser Leben. Wir sind nicht berufen, Diener des Geldes zu sein, sondern wir sind dazu berufen, mit dem, was Gott uns zur Verwaltung gibt, einen echten Unterschied in dieser Welt zu machen. Und schlussendlich spielt es keine Rolle, wie viel Geld du und ich, wie viel wir haben. Die Prinzipien Gottes, die gelten für unser Leben. Und heute Morgen möchten wir miteinander anschauen, wie wir im Bereich der Finanzen besser leben, einfacher leben, Reich Gottes gesteuerter leben können. Und ich möchte die Predigt so in zwei Teile aufteilen. Der erste Teil ist so ein bisschen der, wo wir uns damit beschäftigen, wie denkt Gott über Geld? Und im zweiten Teil möchten wir anschauen, wie können wir schlussendlich ganz praktisch besser mit unseren Finanzen umgehen, so dass wir nicht unseren Finanzen dienen, sondern dass wir mit unseren Finanzen einen Unterschied machen können. Wie ich über Gott denke, hat ganz großen Einfluss darauf, wie ich mein Leben lebe. Mein Bild, wie Gott funktioniert, wie Gott ist, prägt, wie ich handle. Und ich möchte eine gewagte Aussage, aber eine biblisch, glaube ich, ganz klare Aussage in unsere Mitte werfen. Gott braucht dein Geld nicht. Gott braucht dein Geld nicht. Manchmal wird uns so ein bisschen, vielleicht hast du auch schon so Werbung bekommen, so irgendwelche wunderschön gestalteten Flyer, so die Aussage, wenn Gott ein bisschen mehr von deinen Finanzen hätte, dann könnte er im Fall. Manchmal wird uns das von der Gemeinde vermittelt. Ja, wir müssen Gott ein bisschen mehr geben, damit Gott mehr tun kann. Manchmal auch das Bild, wenn du im Fall Gott mehr gibst, dann gibt auch er dir mehr. Aber weißt du, es ist enorm wichtig zu verstehen, dass wir tief verstehen, Gott braucht unser Geld nicht. Psalm 24,1 heißt es ganz klar, dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt. Gott braucht dein Geld nicht, es gehört ihm ja sowieso. Er hat alles, was er braucht. Haggai 2,8, denn mir, dem Herrn, dem allmächtigen Gott, gehört alles Silber und alles Gold. Gott braucht dein Geld nicht. Warum ist das so wichtig zu verstehen? Ein göttlicher Umgang mit Geld ist darum nicht von Mangel geprägt, sondern vom Wissen, dass Geld für Gott kein Problem ist. Manchmal für dich und für mich. Aber für Gott ist Geld kein Problem. Er braucht nicht Geld. Er hat keinen Mangel an Geld. Sondern Geld, Finanzen, ist etwas, was seinen Zielen dienen muss. Gott hat mit den Finanzen in deinem und meinem Leben ein Entwicklungsziel mit dir und mit mir. Der Ort, wo du in deinem Leben, in deinen Finanzen im Moment stehst, ist nicht etwas, wo Gott sagt, ich brauche da irgendetwas, sondern ist ein Teil des Weges der Entwicklung, die Gott mit dir gehen möchte. Wo Gott auch die Finanzen, deine Finanzen dazu nutzt. Und ob du viel oder wenig Finanzen hast, spielt dabei gar keine Rolle. Wir lesen in der Bergpredigt davon, wo Jesus sagt, in Matthäus 5, Vers 3, wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Denn dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Das zeigt auf, hey, das, was wir mit unseren Finanzen machen, ist nicht irgendetwas, wo es eigentlich primär um die Finanzen geht, sondern es ist etwas zwischen dir und Gott. Finanzen in unserem Leben möchte Gott nutzen, um uns zu entwickeln, unseren Charakter, unser Leben zu prägen und uns in unserem Leben einen Schritt weiterzubringen. Gott braucht dein Geld nicht. Es gibt etwas Zweites, was wir wissen müssen über Gott. Gott möchte dich segnen. Ich weiß nicht, wie du Gott im Bereich der Finanzen kennst. Aber Gott zeigt sich in der Bibel als der Herr, der Versorger. Das ist einer der Namen Gottes. Ich bin der Herr, dein Versorger. Jahwe Ire heißt es. Gott versorgt nicht nur, er ist der Versorger. Das ist ein Unterschied. Philipper 4,19 beschreibt es so, aus seinem großen Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Gott versorgt nicht nur, Gott ist der Versorger. Ich durfte das persönlich erleben, als ich habe vorher ganz kurz meine Geschichte erwähnt, ich war zuerst auf der Bank, da hat es viel Geld, das gehörte leider nicht mir. Dann bin ich in die Informatik gegangen. Das hat mich immer ein bisschen gestört, weil ich musste arbeiten und wollte eigentlich in der Gemeinde mitarbeiten. Aber es hat mir Freude gemacht. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht. Diese Ausbildungen sind immer sehr teuer. Und ich musste mich da, habe Wirtschaftsinformatiker dann gemacht, berufsbegleitend. Und das ist eine teure Geschichte. Musste ich mich verpflichten, dass ich da noch ein paar Jahre bleibe. Und dann plötzlich kam diese Möglichkeit, dieser Ruf zu sagen, hey, beginn mit deiner Bibelschule, konnte einsteigen in der Gemeinde mit einem Praktikantenlohn, das ist schon wenig, dann war das ein Praktikum zu 50%, das ist dann noch die 50% von wenig. Und ich wusste, wenn ich jetzt kündige an meiner alten Arbeitsstelle, dann muss ich einen ganzen Teil der Finanzen, die diese Ausbildung gekostet hat, muss ich zurückgeben. Und ich so ein bisschen, Herr, ja, also, was soll das? Und es war so schön zu erleben, wie Gott mein Versorger ist. Ich hatte, glaube ich, einen Monat zwischen meiner Kündigung und der Start der Bibelschule, hatte ich ungefähr einen Monat Zeit. Und ich konnte in diesem Monat so, hat mich jemand angerufen und sagte, ja, du machst doch irgendwelche Computersachen, du, wir haben da in unserer Firma so ein Problem. Könntest du sofort kommen? Und schlussendlich konnte ich da so nebenberuflich noch irgendetwas machen. Und an dem Punkt, wo ich begann mit der Bibelschule, war kein Franken Schulden mehr da. Es war auch kein Franken auf dem Konto, aber es war kein Franken Schulden mehr da. Gott hat sich gezeigt als mein Versorger. Ich weiß nicht, wie du Gott kennst, aber Gott ist der Versorger. Ich meine, wir tendieren unseren Möglichkeiten zu vertrauen. Unsere Möglichkeit, Geld zu verdienen, unserer Ausbildung, unserem Beruf, unseren Ersparnissen. Und weißt du, es ist gut zu sparen, es ist gut vorzusorgen, es ist gut, eine gute Ausbildung zu machen. Aber unser Vertrauen darf schlussendlich nicht darauf bauen. Unser Vertrauen liegt auf dem Herrn, der unser Versorger ist. Der sagt, ich bin Jahwe Ire, ich bin der Herr, dein Versorger. Gott segne dich. Das heißt jetzt nicht, dass du und ich, dass wir reich werden. Das ist nicht das Bild von Gottes Segen. Das heißt nicht, dass Gott uns alle unsere Wünsche erfüllt. Das heißt auch nicht, dass wir nicht arbeiten müssen für unser Geld. Im Gegenteil, die Bibel sagt in 2. Thessalonicher 3,10, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Aber es bedeutet, dass Gott uns versorgt, dass Gott uns aus seinem Reichtum das gibt, was wir brauchen. Gott lässt dich auch in deiner Not nicht im Stich. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und in deinem Leben, in deinen Finanzen steckst du in einer Not. Ich möchte dir heute sagen, Gott wird dich nicht im Stich lassen. Ich weiß, Gott hat manchmal ein recht herausforderndes Timing. Das stimmt. Aber Gott wird dich nicht im Stich lassen. Und wenn wir unsere Finanzen, wenn wir diese Gott unterstellen, unterstellen wir uns auch seinem Segen. Wir haben es im Vers vorher gelesen. Den größten Segen, den Gott uns gibt, der ist nicht im Finanziellen, sondern der ist schlussendlich daher, dass er uns mit etwas versorgt, was wir viel nötiger haben als Finanzen, nämlich Jesus selber, Rettung. Er hat uns alles da gegeben, was wir brauchen, ohne dass wir es verdienen. Er hat das Größte gegeben, was er hatte, für dich und für mich. Denkst du, da wird er nicht schlussendlich auch für unsere Finanzen sorgen? Bei Abraham sehen wir dann noch mehr. Gott hat ihm gesagt, ich werde dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und weißt du, das gilt auch für dich und für mich. Gott möchte uns segnen, Gott möchte uns versorgen und Gott hat uns gesetzt zum Segen für andere. Wenn wir darüber nachdenken, wie Gott funktioniert im Thema der Finanzen oder was die Bibel dazu sagt, sehen wir aber auch noch etwas Drittes. Wir sehen, dass Gott auch warnt vor einem schlechten Umgang mit Finanzen. Viele der Stellen, in denen die Bibel über Geld oder über Reichtum spricht, sind Warnungen. Markus 10, Vers 25 sagt Jesus, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Der Kontext ist da, dass ein Mann, der sein Geld über alles andere liebte, eben Jesus nicht nachfolgen wollte. Gesundheit. Oder Sprüche 11, 28, wo die Bibel sagt, vertraue deinem Reichtum und du wirst untergehen. Die Gottesfürchtigen aber blühen auf wie Bäume im Frühling. 1. Timotheus 6, 17, sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen. Manchmal wurde aus diesen Versen die Botschaft gemacht, ja du, Geld ist böse, reich sein, das ist auch böse, das darf nicht sein. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt aber, hey, Achtung, pass auf. Geld hat Kraft. Geld kann uns in einen Bann ziehen. Geld kann uns, wir dürfen die Kraft des Geldes nie unterschätzen. Und wir müssen aufpassen, dass Geld nicht die Prioritäten in unserem Leben verschiebt. Gierig zu sein steckt ein bisschen in jedem Menschen. Das heißt auch in jedem von uns. Und wir versuchen es dann schön unter einen Hut zu bringen. Wir versuchen dann, Gott und Geld halt beides zu lieben. Schöner schweizerischer Kompromiss. Aber da sagt Jesus ganz klar, er sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Und darum müssen wir uns bewusst sein, welche Kraft Geld auch hat. Und welches Gewicht Geld auch in unserem Leben hat. Und darum brauchen wir eine klare Entscheidung, wer schlussendlich der Chef ist. Wem wir was unterstellen. Unterstellen wir Gott unsere Sicherheit, unserer menschlichen Sicherheit, unserem Geld. oder unterstellen wir unsere Finanzen unserem Herrn? Häng dein Herz nicht ans Materielle, denn wenn du das tust, wirst du es nicht an Gott hängen können. Nun, Gott möchte uns auch lehren, gut mit unseren Finanzen umzugehen. Weil wir sind nicht berufen, Geld zu sammeln, sondern wir haben von Gott Finanzen bekommen, um einen Unterschied zu machen. Wir wollen nicht unserem Geld dienen, sondern wir wollen unser Geld nutzen, um einen Unterschied zu machen. Wie tun wir das? Ich möchte das so in drei Punkte unterteilen. Das erste, wie wir das tun können, ist, indem wir treu handeln. Lukas 16, Vers 10 sagt, da sagt Jesus, wer in kleinen Dingen zuverlässig ist, wird es auch in großen sein. Und wer im Kleinen unzuverlässig ist, ist es auch im Großen. Wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Das heißt, unsere Treue, sagt Jesus hier, die beginnt beim Finanziellen. Also das Erste, wie wir einen Unterschied machen können mit unseren Finanzen, ist, indem wir treu handeln. Wie tun wir das? Wir tun das, indem wir uns bewusst sind, wir sind nicht Eigentümer des Geldes, wir sind Verwalter. Alle Finanzen, die wir haben, haben wir schlussendlich von Gott bekommen. Er hat sie uns gegeben mit dem Auftrag, sie richtig einzusetzen. Gott hat dir Finanzen, Gott hat dir Ressourcen gegeben, um damit einen Unterschied zu machen. Die Frage ist, haben wir dieses Bild? Finanzen treu zu verwalten in unserem Leben bedeutet, bereit zu sein, Gott Rechenschaft darüber zu geben, wie wir sie einsetzen. Sind wir bereit, Gott in die Verwendung unserer Finanzen hineinreden zu lassen? Zu sagen, Gott, nicht meine Finanzen, nicht meines, wo du nichts zu sagen hast, sondern das, was du mir gegeben hast, dass ich in einer Art und Weise nutze, dass es für dich einen Unterschied machen kann, dass es dir gefällt. Wir handeln treu, indem wir schonungslos ehrlich sind. Dem Schweizer Staat entgehen pro Jahr ca. 18 Milliarden durch hintergangene Steuern. Nun, das machen wir ja natürlich nicht, würden wir nie machen, aber die Entscheidung zur schonungslosen Ehrlichkeit im Bereich der Finanzen, die betrifft auch uns. Es beginnt beim Zurückgeben vielleicht, wenn dir die Kassierin zu viel Rückgeld gibt, das ist noch einfach, aber immer wieder erlebe ich auch, wie es bei Menschen ins Eingemachte gehen kann, wo ich merke, Menschen, auch langjährige Christen, haben manchmal so Schwarz-Weiß-Bereiche bei ihren Finanzen. Bei den Steuern, man gibt es schon an, aber man sortiert es ein bisschen passend, dass es eben ein bisschen weniger Steuern gibt, obwohl es eigentlich nicht ganz so koscher wäre. Und vielleicht bist du hier und du hast Graubereiche in deinen Finanzen. Schau, ein Prinzip Gottes ist Ordnung. Schaffe Ordnung in deinen Finanzen, denn Jesus sagt hier, wenn wir nicht mal mit den Finanzen treu umgehen, wie will Gott uns die Reichtümer des Himmels anvertrauen? Schaffe Ordnung mit deinen Finanzen. Mach nichts mit deinen Finanzen, das du verstecken musst. Das bedeutet nicht, dass wir alles, was wir sagen mit unseren Finanzen, dass wir das weiter darüber reden müssen. Das spricht die Bibel auch dazu, werden wir noch dazu kommen. Aber mach nichts, das du verstecken musst. Wir brauchen das Bewusstsein bei unseren Finanzen, unsere Rechenschaft, die gilt nicht gegenüber von Menschen, die gilt nicht gegenüber von Steueramt, sondern die gilt schlussendlich gegenüber von Gott. Und wir wollen treu sein, indem wir keine Graubereiche, nichts Unaufgeräumtes, nichts Unehrliches in unseren Finanzen zulassen. Wir wollen treu handeln. Und wir wollen treu handeln, indem wir lernen, zufrieden zu sein mit dem, was wir jetzt haben. Der Apostel Paulus beschreibt das ganz schön in Philipper 4. Er beschreibt, ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Ich kann Not leiden, ich kann im Wohlstand leben, mit jeder Lage bin ich vertraut. Ich kenne Sattsein und Hungern, ich kenne Mangel und Überfluss. Allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht. Paulus schreibt hier etwas ganz Interessantes. Er schreibt, dass er es gelernt hat, zufrieden zu sein. Zufriedenheit kann man lernen. Zufriedenheit mit deiner Situation, auch deiner finanziellen Situation, kannst du lernen. Gott hat dir jetzt ein gewisses Maß gegeben. Und wahrscheinlich ist das jetzt bei uns allen, ist das unterschiedlich. Die einen sind vielleicht mehr auf der Seite, wo ein gewisser Überfluss herrscht. Und andere sind auf der Seite, wo es ganz eng ist, wo es ganz knapp ist und wo vielleicht Fragen dastehen und sagen, du, wie soll das funktionieren? Mein Lohn ist am Freitag gekommen und mein Konto ist schon wieder fast leer. Gott hat ein unterschiedliches Maß gegeben, aber wir können es lernen, damit zufrieden zu sein. Wenn wir unzufrieden sind, damit machen wir ja Gott schlussendlich einen Vorwurf, Gott, du gibst mir zu wenig, du versorgst mich nicht richtig. Die Grundproblematik der meisten Schulden ist, dass wir uns etwas leisten, was wir uns gar nicht leisten können. Dass wir unzufrieden sind mit dem Jetzt und das Ändern, obwohl wir uns gar nicht anderes leisten können. Der Schlüssel zu einem schuldenfreien Leben ist lernen, zufrieden zu sein mit dem, was man jetzt hat. Das bringt Einfachheit und Glück ins Leben. Sei nicht abhängig davon, was andere haben, was andere zur Verfügung haben, sondern lerne, dankbar zu sein für das, was du hast. Und ignoriere, was du nicht hast. Wenn wir treu handeln, das Zweite, wie wir handeln, ist, wir handeln mit unseren Finanzen bewusst, um einen Unterschied zu machen. Wir handeln treu, wir handeln bewusst. Lukas 12 sagt, Jesus, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn der Mensch gewinnt sein Leben nicht aus Besitz, auch wenn der noch so groß ist. Eigentlich interessant, hier sind die ersten Worte, die Jesus sagt, gebt Acht. Jesus redet von einem ganz bewussten Umgang mit Finanzen. Dass wir aktiv, durchdacht mit Geld in unserem Leben umgehen. Das brauchen wir in unserem Leben. Das sind paar ganz praktische Dinge. Und vielleicht, ich möchte jetzt ein paar ganz praktische Dinge zum Umgang mit Geld sagen. Vielleicht findest du, die sind zu einfach. Aber in der Realität sind es oft die, die fehlen. Wir handeln bewusst, indem wir mit unseren Finanzen Ordnung haben. Ich habe schon ein, zwei Leute bei Schuldensanierungen begleitet und es beginnt immer am gleichen Punkt. Es beginnt am Punkt der Unordnung. Und vielleicht bist du heute hier und in deinen Finanzen herrscht Unordnung. Schaffe Ordnung, damit du mit deinen Finanzen bewusst handeln kannst. Denn Gott hat dich berufen, nicht deinen Finanzen zu dienen, sondern mit deinen Finanzen einen Unterschied zu machen. Mach ganz konkret Ordnung. Bei den Schuldensanierungen, dann sind jeweils die Belege und die Kontoauszüge irgendwo verteilt in der Küche und in der Garage und irgendwo steht eine Kaffeetasse drauf und die Leute haben ein Durcheinander und haben darum Probleme mit den Finanzen. Und wenn du heute hier bist und du hast ein Durcheinander mit deinen Finanzen, möchte ich dich ermutigen, mach Ordnung. Nicht weil es dann besser funktioniert, sondern weil du dann deine Finanzen in den Griff nimmst und sie nutzen kannst, um für Gott einen Unterschied zu machen. Auch wenn du der größte Chaot bist im Leben, hier musst du Ordnung haben. Vielleicht bist du hier und du bist schon älter und wir haben es vorher in diesem Lied gesungen, 10.000 Reasons. Irgendwann kommt der Tag, wo alles zu Ende geht. Hinterlass bitte deinen Nachkommen nicht ein Durcheinander, sondern schaffe Ordnung, dass sie über dich trauen können und nicht über dein Durcheinander trauen müssen. In deiner Firma. In der Schweiz gehen die meisten Firmen, die Konkurs gehen, gehen nicht Konkurs, weil sie zu wenig Aufträge haben, sondern weil sie ein Durcheinander haben. Es fehlt ihnen die Liquidität, weil sie die Rechnungen nicht schreiben, weil sie kein sauberes Mahnwesen haben. Schaffe Ordnung in deinen Finanzen. Handle bewusst, indem du bei deinen Finanzen für Einfachheit sorgst. Du kannst dein Geld schon über 3 Banken auf 7 Konten verteilen und Zeugs und Sachen, aber wenn wir Gott die Finanzen unterordnen wollen, wenn wir einen Unterschied machen wollen, dann brauchen wir Einfachheit, die wir überblicken. Geh in deinem Leben keine komplexen finanziellen Verpflichtungen ein. Gerade die jüngere Generation. Manchmal lockt es dann so irgendwelche schönen Anlegemöglichkeiten mit 37% Zins und absolut kein Risiko. Es wird nicht funktionieren. Geh einfache Dinge ein. Spar dein Geld, das ist viel besser. Sorge für Einfachheit. Spätestens bei der nächsten Steuererklärung bist du froh darum. Handle bewusst. Handle bewusst, indem du dein Geld zielgerichtet einsetzt. Die wenigsten von uns haben ja so viel Geld, dass wir es nie ausgeben könnten. Die meisten können es recht gut ausgeben. Es gibt einen Mann, der heißt Bill Gates. Der hat Windows erfunden, hat Microsoft gegründet und ist einer der, glaube ich, der zweitreichste Mensch auf der Welt. Er hat ungefähr 90 Milliarden. Das sind unglaublich viele Nullen. Interessant in seinem Leben ist zu sehen, wie zielgerichtet er mit seinem Geld umgeht. Er ist geht so zielgerichtet damit um, dass Warren Buffett, das ist auch so ein Investor, auch einer, der hat ganz viele Milliarden, der hat, möchte etwas Gutes tun mit seinem Geld. Was macht er? Er gibt es der Bill und Melinda Gates Foundation, weil er weiß, die setzen das so zielgerichtet ein, damit es wirklich einen Unterschied macht, das Geld. Nun, du und ich, wir haben ja nicht so viel Geld. Und jetzt könnten wir zur Schlussfolgerung kommen, ja, damals muss ich auch nicht so zielgerichtet arbeiten. Aber ist das nicht genau verkehrt? Dass wenn uns weniger zur Verfügung steht, als jetzt die 90 Milliarden von Bill Gates, dass wir nicht umso zielgerichteter unser Geld einsetzen müssen. Du und ich, wir brauchen in unserem Leben einen Plan, wie wir mit dem Geld umgehen. Nenn es ein Budget und die Art und Weise, wie man das macht, das ist eigentlich egal. Die Frage ist, haben wir einen Plan, damit wir bewusst mit unserem Geld umgehen können? Dass wir unser Geld so nutzen können, dass es für Gott einen Unterschied macht. Sonst hast du nachher dort, wo Gott dich gebrauchen möchte, nichts mehr zur Verfügung. Ich glaube, wir haben in unserem Leben so, was die Finanzen betrifft, so drei Grundaufträge. Ich glaube, einer der Grundaufträge, den wir haben, ist unsere Familie. Und vielleicht bist du jung, vielleicht bist du, ich weiß nicht, ob es junge Ehepaare hier hat, möchte euch sagen, es gibt nie mehr eine Zeit in deinem Leben, wo du so einfach Geld sparen kannst, wie als frisch verheiratetes Paar. Nimm doch einfach eine günstige Wohnung, spar ein bisschen, da kannst du etwas aufbauen, das du später nutzen kannst, um einen Unterschied zu machen für Gott. Wir haben einen Grundauftrag, für unsere Familie zu sorgen. Das gehört auch zum Auftrag Gottes. Ein zweiter Grundauftrag, den wir haben, ist das Reich Gottes. Ich glaube, wir sind gesetzt, auch für das Reich Gottes finanziell zu sorgen, weil wir für Gott einen Unterschied machen möchten. Und das dritte sind Menschen in Not. Die Bibel spricht oft davon, dass das Geld, das wir haben, dass wir es nutzen, um Menschen in Not zu dienen. Auch gerade in der Bergpredigt lesen wir davon. Natürlich gibt es in unserem Leben auch verschiedene Lebensphasen. Und denk daran bei deiner Finanzplanung, es gibt auch einen Morgen. Ich glaube an nicht zu detaillierte Budgets, aber solche, die man dann konsequent lebt. Wenn du kein Budget hast, ich möchte dir so eine kleine Empfehlung geben, so eine 10-10-80, da kann man sich's merken. So 10, das ist so 10%, die gehören sowieso Gott. Das geben wir Gott, 10%, die sparen wir und mit dem, was übrig bleibt, mit dem leben wir. Das ist ein Leben, das funktioniert, auch langfristig. Und das hilft uns, einen guten Plan zu haben und mit unseren Finanzen so umzugehen, dass wir einen Unterschied damit machen können. Und dann, wir handeln bewusst, indem wir uns ein schuldenfreies Leben aufbauen. Die Bibel spricht an verschiedenen Stellen davon, dass wir dafür sorgen sollen, dass unser Leben schuldenfrei ist. Ein bekannter Vers dazu ist Römer 13,8, der sagt, bleibt niemandem etwas schuldig, was er einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Was heißt das? Ich glaube, das bedeutet nicht, dass wir nicht irgendwie eine Hypothek auf unser Haus aufnehmen können oder eine Ausbildung auch einmal durch einen Kredit finanzieren können. Das geht absolut, weil da steht ja ein Gegenwert dagegen. Ich glaube, wovon die Bibel hier spricht, ist ein Leben zu leben, das dem angepasst ist, was wir haben. So ein paar Prinzipien dazu. Zuerst sparen, dann kaufen. Die Freude wird auch viel größer. Und ich weiß, das entspricht nicht unserer Zeit. Manchmal kann man ja irgendwie eine neue Matratze kaufen und dann heißt es, bis im Jahr 2022 musst du überhaupt keinen Rappen bezahlen. Das Problem ist einfach, bis dann ist die Matratze alt und die Rechnung kommt trotzdem. Senke deine Fixkosten, wenn deine Finanzen eng sind. Wohnung, Handy, Auto, und steigere deine Einkünfte über einen Zusatzjob. Wenn du in Schulden bist, und ich möchte euch das ans Herz legen, wenn du heute Morgen hier bist und du hast Schulden und vielleicht das weiß es niemand, dann bitte hol dir Hilfe, dass dir jemand hilft, da zu sortieren. Suche dann nicht den schnellsten Weg aus den Schulden, sondern der führt meistens in neue Schulden, sondern den besten Weg. Lerne und trainiere Bescheidenheit. Es muss nicht immer das Beste sein und es muss nicht immer sofort sein. Ich erinnere mich an jemanden, dem ich geholfen habe, eine kleine Schuldensanierung. Und vor, ja, ist jetzt bald ein Jahr her, konnten wir miteinander anstoßen, dass er die letzte Rate seiner Schulden abbezahlt hatte und sagen konnte, hey, heute bin ich frei. Heute bin ich schuldenfrei. Das ist ein Leben, das Gott dir wünscht, diese Freiheit. Darum sagt Gott, bleib niemandem etwas schuldig. Bau dir, handle bewusst, indem du ein schuldenfreies Leben aufbaust. Und das dritte Prinzip, wie wir diesen Unterschied für Gott mit unseren Finanzen machen können, ist, indem wir großzügig handeln. Großzügigkeit entspricht dem Wesen Gottes. Jesus hat etwas total Unlogisches gesagt. Er hat gesagt, geben macht glücklicher als nehmen. In uns drin funktionieren wir so anders. Da ist, hey, nehmen macht so viel glücklicher als geben, weil wenn ich ja gebe, dann habe ich ja... Aber Jesus sagt, hey, geben macht glücklicher als nehmen. Judith und ich, wir haben uns schon länger so einem Lebensstil entschieden. Sagen, wir wollen einen Lebensstil der Großzügigkeit leben. Und ich sage euch, das macht so viel Freude. Das kann man gar nicht erklären, das muss man erleben. Und wenn du das in deinem Leben noch nie erlebt hast, dann probiere es aus. Dann beginne damit. Beginne damit, Jesus zu glauben, dass Geben glücklicher macht als Nehmen. Und beginne damit, großzügig zu leben. Es macht Freude. Warum leben wir großzügig? Warum sind wir gerufen, großzügig zu handeln? Erstens, weil wir uns ja bewusst sind, wir können ja nichts mitnehmen, wenn wir einmal nicht mehr da sind. Nutze deine Finanzen, um in deinem Hier und Jetzt einen Unterschied zu machen. Gib deine Finanzen weiter, an deine Kinder, an deine Gemeinde, an Menschen in Not. Ja, wir wollen sparen. Mit dem Sparen wollen wir eine sichere Zukunft aufbauen. Das ist alles gut. Aber wir wollen unsere Finanzen nicht anhäufen. Wir wollen unseren Finanzen nicht dienen, sondern wir wollen sie nutzen, um einen Unterschied zu machen. Wir handeln großzügig, weil es die Antwort auf Jesus am Kreuz ist. Was hat Gott da gemacht? Das war das Großzügigste, was Gott tun konnte. Uns unverdient zu beschenken mit Rettung, motiviert aus seiner Liebe. Unsere Großzügigkeit ist Antwort auf Jesus am Kreuz. Und handle großzügig, indem du dein Geld als Instrument nutzt. Setze es dort ein, wo es wirklich etwas bringt. Du kannst es ja nicht in den Himmel mitnehmen. Wenn wir es ja nicht in den Himmel mitnehmen können, dann hat Gott es doch verbunden mit der Berufung, hier auf der Erde diesen Unterschied zu machen, indem wir es einsetzen. Unterstütz Projekte, finanziere Initiativen, hilf in Not. Jesus hat uns den Auftrag gegeben, den Armen zu helfen. Wie tun wir das? Am allermeisten werden wir selber profitieren, denn Jesus sagt, geben macht seliger als nehmen. Nun, handle großzügig, indem du beginnst, so Liebeszeichen zu setzen. Und das ist gar nicht abhängig davon, wie viel Geld du hast. Beginne, so Liebeszeichen zu setzen. Liebe bedeutet, unverdient zu schenken. Lade zum Essen ein. Mach Geschenke. Ermögliche Dinge. Jemand hat mir erzählt von einer Hochzeit, sie haben es sich so gewünscht, dass sie auf einem Schiff heiraten können, so auf einem großen Kursschiff, das man mietet, und das war halt teuer. Und dann hat eine alte Frau gesagt, hey, ich finde das so etwas Schönes, ich möchte das euch ermöglichen, und hat das finanziert. Einfach so. Großzügigkeit gelebt. Großzügigkeit zu leben bedeutet, sich in einem kontrollierten Maß ausnützen zu lassen, aus Liebe. Bleib anonym dabei. Matthäus 6,3 sagt es ja, lass deine rechte Hand nicht wissen, was deine linke tut. Manchmal fällt es uns gar nicht so einfach im ersten Moment, aber schlussendlich erleben wir das, dass Geben glücklicher macht als Nehmen. Und handle großzügig, indem du mit einem offenen Ohr durch deinen Alltag gehst. Höre auf den Heiligen Geist, wenn er dir zeigt, was du tun sollst. Dort, wo der Heilige Geist, nicht jede Not ist ein Auftrag, aber manchmal führt uns Gott an Situationen, wo man weiß, hey, hier ist der Moment. Hier ist der Moment, einen Unterschied zu machen. Hier ist der Moment, auch mal das Portemonnaie auszupacken und etwas zu geben. Ein Liebeszeichen zu geben. Menschen in Not zu unterstützen. Ich glaube, es ist eine der Möglichkeiten, wie wir Gottes Liebe ganz praktisch weitergeben können. Manchmal ist Gottes Liebe im Sinn von einer Hunderternote sichtbar. Hilf in Not. Wir machen es so, gerade wenn wir manchmal im Ausland unterwegs sind, da sind ja viele dieser Bettler. Und dann ist ja manchmal die Frage, soll man ihnen jetzt etwas gehen? Und dann kaufen sie sich einen neuen Schnaps. Soll man nichts gehen? Nichts geben? Und dann haben sie nichts. Und manchmal herausfordern. Und wir haben begonnen, es so zu machen, mit einem offenen Ohr durch den Alltag zu geben und den Heiligen Geist zu fragen, was möchtest du? Was möchtest du, dass wir tun? Und dann manchmal, hey, mal, gib etwas, sag etwas dazu. Manchmal, hey, ist okay. Weißt du, wir sind berufen, nicht Diener des Geldes zu sein, sondern unser Geld zu nutzen, für Gott einen Unterschied zu machen. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß nicht, wie dein Bild über Gott zum Thema der Finanzen ist. Aber schau, Gott ist der Herr, dein Versorger. Gott ist nicht der, der dein Geld braucht, sondern der, der dich segnen möchte, der dich zum Segen gesetzt hat, der dir geben möchte, der für dich versorgen möchte. Und ich möchte gerne für zwei Gruppen von Menschen heute Morgen beten. Vielleicht bist du heute Morgen hier. Und keine Angst, ihr müsst nicht irgendwie nach vorne kommen oder euch exponieren. Vielleicht bist du heute Morgen hier und in deinem Leben sind die Finanzen wirklich ein Problem, weil sie knapp sind. Weißt du, weil du noch nicht weißt, wie du den nächsten Monat überstehst. Und vielleicht bist du hier und niemand weiß das. Ich möchte gerne heute Morgen für dich beten, dass du Gott als dein Versorger erleben darfst. Ich möchte aber für eine zweite Gruppe von Menschen beten. Für die Menschen beten, für Menschen, die heute Morgen hier sind, die nie eine bewusste Entscheidung gemacht haben, Gott die Finanzen zu unterstellen und zu sagen, Gott, ich bin Verwalter, ich möchte mit meinen Finanzen einen Unterschied für dich machen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und es ist in deinem Leben heute daran, diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, Gott, du segnest mich und ich segne andere. Ich diene nicht meinem Geld, sondern ich mache mit meinem Geld einen Unterschied für dich. Jesus, ich danke dir, dass du so offen und so klar auch über das Thema der Finanzen redest. Jesus, du forderst uns heraus. Du forderst uns heraus, dir zu vertrauen. Herr, du hast manchmal ein herausforderndes Timing. Du kommst spät, aber Herr, du kommst nie zu spät. Jesus, ich möchte dich heute Morgen bitten für die Menschen, die hier sind, in deren Leben die Finanzen ein Problem sind, weil sie wirklich knapp sind. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen an ihrem Herz arbeitest, dass sie dir vertrauen können, aber dass du auch ihnen hilfst, sich nicht abhängig zu machen von den Finanzen, sondern abhängig zu machen von dir, im Wissen, dass du sie segnest und dass du sie gesetzt hast, ein Segen zu sein, dass du sie gesetzt hast, ein Segen zu sein mit Finanzen, die vielleicht heute gar noch nicht sichtbar sind. Jesus, ich möchte dich aber für uns alle bitten, dass wir es tiefer lernen, nicht unserem Geld zu dienen, nicht zwei Herren versuchen zu dienen, sondern dir. Dass wir nicht unserem Geld dienen, sondern dass wir unser Geld nutzen, einen Unterschied zu machen für dich. Jesus, ich möchte dich für die Menschen heute Morgen hier bitten, die nie eine persönliche Entscheidung getroffen haben, dir mit ihren Finanzen zu dienen. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen heute Morgen begegnest, ihnen deine Liebe offenbarst und dass sie das erleben dürfen, dass ein Leben der Großzügigkeit, ein Leben des Segens so viel mehr wert ist als ein Geld, ein Leben, das nur Geld als Eigentum hat. Herr, wir wollen Verwalter sein, um für dich einen Unterschied zu machen. Ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für deine Gegenwart und danke, dass du uns auch weiterführst. Danke, Herr, dass du uns segnest und gesetzt hast, ein Segen zu sein. Amen. Amen.
Danke vielmals, Luca, für deine Ratschläge.